another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für gesammelte Kuriositäten. In dieser Trivia-Folge, in dieser Wusstet ihr eigentlich Folge, sprechen wir über all die Dinge, die in unsere Hauptfolge von Theme Park nicht mehr reingepasst haben. Und das ist doch noch einiges, Gunnar, ne?
Ja, ich habe richtig beim Nachdenken gedacht, ach fuck, oh, ach fuck, wollte ich doch gar nicht sagen. Ach nun, nicht jugendfrei hier. Ach nun, das wolltest du doch noch sagen. Und dann ist es nicht zustande gekommen, weil du wieder in irgendeinem Monolog ausgebrochen bist und ich dann diese wichtigen Fakten nicht mehr unterbringen konnte.
Deswegen machen wir das ja jetzt hier, die zweite Chance, dass wir das alles noch an den Mann bringen, damit nichts umsonst recherchiert wurde. Und wie immer ist es eine ziemlich willkürliche Aneinanderreihung von allerlei Dingen, die wir noch zu sagen hätten zu Theme Park. Und wir fangen mal an damit, dass wir in der Hauptfolge ja kurz erzählt haben, dass die CD-Version von Theme Park, die es ja dann auch gab, ursprünglich kam es auf Disketten, dass die als eine Erweiterung ein paar kleine Renderfilmchen hat, die dann den Ritt der Attraktionen zeigen. Es gibt insgesamt 27 Attraktionen im Spiel, also Fahrgeschäfte, und 15 davon haben so ein Filmchen, also noch nicht mal alle. Und dasjenige, auf das ich jetzt speziell aber zu sprechen kommen möchte, das ist das, was man sieht, wenn man bei dem Flugsimulator auf dieses kleine Lupen-Icon klickt, das da neu dazukommt. Dann springt man da quasi rein in diesen Flugsimulator und sieht, was die Gäste sehen. Da sitzen dann auch im Vordergrund sitzen die Figuren aus dem Intro, also Mama, Papa, der Sohnemann und der Hund. Und im Hintergrund ist die Leinwand und die wackelt dann so. Und was auf dieser Leinwand zu sehen ist, ist eine kurze Flugsequenz aus Magic Carpet, aus dem darauffolgenden Bullfrog-Spiel, das ein paar Monate nach Theme Park erschienen ist, aber damals ja schon in der Entwicklung war. Und in diesem Überflug sehen die Burgen auch noch ein bisschen anders aus von den Gegnern. Also ich weiß nicht, wie weit vor der Veröffentlichung diese Version jetzt ist, die wir in dem Flugsimulator sehen, aber so kleine Unterschiede lassen sich feststellen. Also eben vor allem in der Architektur. Und seltsamerweise beginnt diese Vorstellung mit dem Bullfrog-Logo und danach kommt die Einblendung Carpet. Also ohne Magic. Warum auch immer.
Ist das nicht schräg? Wollten die das Spiel erst Carpet nennen oder ist das jetzt einfach der Versuch zu verschleiern, dass es hier um ein konkretes Spiel namens Magic Carpet geht?
Vielleicht haben sie es vergessen, vielleicht ist es ein Gag, wer weiß. Ne? Also ich finde es jedenfalls nett, dass sie auf so ganz subtile und auch nachvollziehbare Art und Weise in ihrem eigenen Spiel Werbung für das nächste Spiel machen.
Ja, das finde ich auch nett. Und es ist auch ein logisches Fahrgeschäft. Also wenn man nicht weiß, dass es um ein Bullfrog-Spiel geht, dann sieht das auch logisch aus. So, es ist eins von diesen typischen Fahrgeschäften mit so einer festen Leinwand, wo der Boden dann so ein bisschen wackelt und man dann das Gefühl hat, man bewegt sich damit. Eine Sache, die wir wirklich vergessen haben, die man ganz gut hätte erwähnen können, ist, dass das Spiel einen High-Res-Modus hat. Magic Carpet, das im gleichen Jahr kam, hatte den auch. Und den kann man im Spiel umschalten mit der Taste R. Und dann sieht man das Spiel in SVGA 640x480. Und dann ist rausgezoomt, also dann sieht man mehr vom Bildschirm. Dadurch wirkt das Spiel schärfer, weil es ja kleiner ist und es dient der Übersicht. Ja, ist schon ganz gut.
Ja, finde ich auch ganz nett. Wird dann noch langsamer natürlich. Ja. Ja, ist heutzutage kein so großes Problem. Aber damals, wo das Spiel ja sowieso schon die Rechner in den Knie gezwungen hat, war das keine so gute Idee, auf den Modus auch noch umzuschalten. Eine nette Sache, die man noch erzählen kann, ist, dass es im Spiel eine Attraktion gibt, nämlich die Einschienenbahn, die dazu gedacht ist, Besucher durch den Park zu transportieren. Diese hochgelegten Schienen, die kann man auch ganz gut über Wege und über schon quasi bebaute Bereiche des Parkes drüberlegen, sodass man die auch nachträglich noch einigermaßen gut einfügen kann. Und logischerweise hat die deswegen auch mehrere Stationen. Also du kannst da nicht nur einen Eingang reinstellen und Ausgang, sondern mehrere, damit die Besucher dann an andere Stelle in den Park fahren können. Aber unter der Haube ist das einfach nur eine weitere Bahn in dem Sinne, wie die anderen Bahnen im Spiel auch, wie die Wasserbahn oder die Achterbahn. Und konsequenterweise geht das mit den mehreren Ein- und Ausgängen, deswegen bei den anderen Bahnen auch. Das sagt das Spiel nur nicht und es ist nicht so naheliegend, aber du kannst bei deiner Wasserbahn auch mehrere Ein- und Ausgänge bauen oder deine Achterbahn auch so anlegen, dass sie quasi eine Runde im Park dreht und mehrmals anhält, um Leute ein- und aussteigen zu lassen.
Das ist ja lustig. Du könntest theoretisch um den ganzen Park eine Achterbahn bauen und die könnten die Leute, wenn sie bescheuert wären natürlich nur, als Rundweg durch den Park nutzen.
Ja, genau. Ich verbuche das wieder unter kleiner Schlampigkeit, von denen es ja viele in dem Spiel gibt, dass sie halt quasi vergessen haben, das dann noch auszubauen oder dass diese Bahnen anders behandelt werden müssen. Aber es ist, wie es ist.
Das ist ja lustig. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Abgefahren. Also ich habe das gar nicht ausprobiert mit irgendwas anderem außer der Monorail-Bahn. Eine etwas überraschende Sache, von der ich nicht genau weiß, ob das Spiel sie so vorgesehen hat, ist, man kann außerhalb des Parks bauen. Da ist ein 3 Felder breiter Grasstreifen, der so in beide Seiten relativ weit geht, aber halt 3 Felder tief. Und da habe ich immer relativ viel Fressbuden hingestellt, weil ich das für einen guten Platz hielt. Wenn ich dachte, wenn die Leute da draußen stehen, dann wollen sie vielleicht noch mal was essen. Aber man kann theoretisch, wenn man es ganz enge Schlaufen legt, auch eine Wasserbahn hinbauen oder einen Go-Kart oder so. Und die Leute steigen da auch ein. Die nehmen das wahr wie eine Attraktion im Park. Das ist für die einfach ein Teil des Parks.
Ja, da eine Bahn draußen zu bauen, ist vermutlich keine so gute Idee, weil die kostet ja kein Geld und die Leute haben da ja noch keinen Eintritt bezahlt, wenn sie da draußen dann darum gehen. Aber Geschäfte dahin zu bauen, ist eine gute Idee, weil dann geben die Leute ihr Geld da schon mal aus. Theme Park hat auch einen Demo-Modus. Wenn du im Hauptmenü des Spiels eine Weile lang wartest, anstatt irgendwas zu tun, dann springt das Spiel in so einen Demo-Modus, wie man das häufiger hatte in der Zeit. Bei Doom zum Beispiel und sowas war das auch der Fall. Und da zeigt das dann Szenen aus einem Park namens Bullfrog's World. Dem Namen nach ist das genau der Park aus dem Introtext im Handbuch, da wo diese Familie in diesen paradiesischen Freizeitpark geht, der heißt nämlich auch Bullfrog's World. Aber hier im Spiel sieht er jetzt nicht so wahnsinnig paradiesisch aus, da ist zum Beispiel eine Holzachterbahn drin und da liegen schon die Kotzelachen davor und da stapelt sich auch der Müll auf dem Pfad und so weiter und die Stahlachterbahn, die da drin steht, ist gar nicht richtig ans Wegenetz angeschlossen, da können die Leute nicht ein- und aussteigen. Na? Also es sieht alles ganz hübsch aus auf den ersten Blick, aber funktioniert nicht so toll. Und das kannst du aber selber korrigieren, weil du kannst diesen Park sogar selber spielen und zwar, wenn du beim Spielstart da wirst du ja nach deinem Spitznamen gefragt, weil das Spiel so eine Art Profilsystem hat. Also es merkt sich dann, welchen Namen du eingegeben hast und legt dann separate Savegames für jeden Namen an. Und wenn du hier den Namen Demo eingibst und dann auf Spiel fortsetzen klickst, dann kannst du diesen vordefinierten Park Bullfrog's World spielen, auch mit einer ganz ordentlichen Schippe Geld und kannst den dann gerne auch noch aufpolieren.
Ist das Absicht, dass der dann Fehler hat und das ist dann wie eine Herausforderung, dass man diese Fehler beseitigt? Oder meinst du, jemand hat schnell einen Park gebaut, damit man den abfilmen kann für die Demo?
Vielleicht ist das so, dass das quasi das eine versteckte Szenario ist, das du dann da übernehmen kannst. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Also ich denke schon, dass die in der Lage gewesen sein dürften, einen funktionierenden Park zu bauen.
Ja, wer weiß.
Ja, wer weiß.
Ja, das ist ja ganz oft so. Dann wird dem Praktikanten gesagt, bau mal einen Park. Und jetzt aber ist doch mein erster Tag. Und dann baut er da irgendwas und alle so, ja, passt schon. Ja, ja. Unsere Parks sehen alle gut aus. Du hast eben gesagt, dass die Spitznamen ein Profilsystem sind. Das ist ganz lustig. Danach werden die Safe Games verwaltet. Wenn man einen Namen falsch eingibt, dann legt das ein neues Profil an und dann kommt man da nicht mehr raus. Das passiert ganz leicht, ja. Also wirklich mir mehrfach passiert. Dann muss man das Spiel beenden und neu starten.
Ja, genau.
Kleiner Gag, als der bekannte Cheat als Profilnamen Horza einzugeben, dann ist der Cheat-Modus aktiviert und dann kann man sich mit den Tastaturkombinationen Geld zuschachern und alle Attraktionen freischalten und so diese ganzen Bäume freischalten.
Wir reden ja von der PC-Version. Je nach Version gibt's da unterschiedliche Sachen, die du eingeben musst oder manchmal auch Tastenkombinationen, die du eintippen musst, damit das freigeschaltet wird. Aber bei dem PC ist es eben über diese Namenseingabe. Und übrigens nicht nur bei dem Spitznamen, den man am Anfang eingibt, sondern auch mindestens einen Einfluss hat es auch, welchen Namen du deinem Park gibst. Also wenn du schon mit deinem Profil Gunario drin bist und dann kannst du ja deinen Park noch anlegen und dem auch einen Namen geben. Und wenn du den Disneyland nennst, dann startest du das Spiel ohne Kredit. Das macht jetzt keinen Riesenunterschied. Normalerweise hast du beim Spielstart einen Kredit von 50.000 Geldeinheiten, den du erstmal abbezahlen musst. Aber Disneyland ist natürlich schon abbezahlt. Na, da ist der dann einfach weg.
In manchen Erzählungen zu der Herkunft dieses Spiels wird dir erzählt, ich habe das aber nie dokumentiert gesehen als verlässliche Information, dass das ein Disneyland-Spiel werden sollte. Also mit Disney zusammen als offizielles Disneyland-Spiel zu machen, dass das dann, weil es ihnen dann zu viele kreative Restriktionen gewesen wären, das nicht weiterverfolgt haben.
Ja, habe ich auch irgendwo quer gelesen, habe ich aber auch keine richtige Quelle dafür gefunden.
Ja, genau. Deswegen habe ich es auch nicht im Hauptcast erwähnt, aber es ist eins der Gerüchte, die sich darum drehen.
Sie haben ja dann einen anderen Sponsor gefunden, aber dazu können wir später noch kommen. In dem Spiel stecken diverse Dinge drin, wo man dann immer denkt, ah, das ist vielleicht noch ein Relikt von irgendwas. Wir haben ja schon erzählt zum Beispiel, dass sie einen Multiplayer-Modus noch geplant hatten, der dann kurz vor Ende rausgeflogen ist. Da hättest du dann in die Parks deiner Mitspieler irgendwelche Saboteure rüberschicken können oder sowas. Aber eine Sache, wo ich mir auch nicht so sicher bin, ob die nicht auch noch so ein Relikt ist oder ob sie überhaupt noch eine Auswirkung auf das Spiel hat, ist, dass wenn du auf der Weltkarte bist und einen entweder neuen Ort kaufen möchtest oder dir die Orte anguckst, in denen schon Konkurrenzunternehmen unterwegs sind, dann wird da auch noch eingeblendet als eine der vielen Statistiken, die du da sehen kannst, Vendettas. Und laut Handbuch heißt es, dass die Computergegner eine Vendetta gegen dich haben können. Es bleibt völlig unklar, wie das passiert oder warum das passiert. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann versuchen sie besonders aggressiv, deinen Park an der Börse aufzukaufen, was ja auch die einzige Möglichkeit ist, die sie haben, um dir in irgendeiner Form zu schaden, weil eine andere Interaktion gibt's ja gar nicht. Und das spielt auch sowieso nur eine Rolle, wenn du in dem Business-Modus spielst, also in dem höchsten Simulationsgrad, weil in allen anderen wird die Börse ja ausgeschaltet. Und nachdem ich da nicht spiele, weil mir das zu doof ist, habe ich das nie bemerkt, diesen Vendetta, um ehrlich zu sein. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das irgendeine Art von Auswirkung hat.
Ich wüsste auch nicht, wie man die auslösen soll.
Nee, ich auch nicht.
Also ich habe schon viel im Business-Modus gespielt, aber mir ist es nicht aufgefallen, dass irgendjemand besonders auf mir abgesehen hat. Die kaufen die ganze Zeit an dir rum am Anfang.
Ja.
Wie verrückt. Also vielleicht, wenn du versuchst, da einen von denen aufzukaufen, dass sie dann, aber das geht ja auch nicht. Das geht ja auch nur, wenn deren Kurs nichts wert ist und so.
Ja, diese ganzen computergesteuerten Mitspieler, die es da gibt, das ist ja alles ziemlicher Quark. Ja, du kannst ja deren Parks auch nicht sehen. Die dienen ja nur als Konkurrenten an der Börse und an der Jahresabrechnung. Ne? Aber was anderes ist es ja nicht.
Ja, also ein bisschen überflüssiger Teil des Spiels. Wir hatten im Hauptcast erwähnt, dass Molyneux das Spiel bunt haben wollte. Auch so Figuren mit großen Köpfen und bunten Klamotten hieß es wohl. Also mit dem Blick auf Japan, ja, weil man gehofft hat, dass sich das Spiel dann in Japan besser verkauft. Und einer der Veteranen von Bullfrog, Gary Carr, sollte daran arbeiten. Der hatte schon an Powermonger mitgearbeitet und Populous 2. Und der hat wohl richtig diesen Stil gehasst. Und das auch später in einem Interview so deutlich gesagt, dass das der Grund war, warum er die Firma verlassen hat. So mitten in der Entwicklung, ungefähr auf der Hälfte, hat er die Firma verlassen und sagte dann, ich habe es gerade nicht verstanden. Ja, ich dachte nicht, dass das ein Hit werden kann. Ich dachte, wir verkaufen vielleicht 40 Exemplare. Und dann war es ja doch ein Hit. Aber ich fand, dass es so eine Abkehr unserer bisherigen Sache war, unserer ernsthaften Spiele wie Powermonger und Populous. Und dass wir jetzt dieses süße Ding machen, das passt nicht. Er ist dann immerhin zu den Bitmap Brothers gegangen, also zu einem anderen ruhmreichen englischen Studio und hat da an Chaos Engine 2 mitgemacht. Hat aber dann schon noch gesehen, was das für ein Giganto-Erfolg war, dieses Spiel, an dem er da nicht beteiligt war, ja, und das er für doof gehalten hat und für erfolglos. Und ist dann hinterher wieder zurückgekommen, als Molyneux dann an Dungeon Keeper gearbeitet hat. Und dann hat er gesagt, naja, Molyneux hat mir das so super verkauft, dann habe ich halt wieder mitgemacht. Hat aber nicht mal an Dungeon Keeper gearbeitet, sondern an Theme Hospital. Sehr lustig, ey. Ja.
Ja.
Aber da ist er dann geblieben und hat es dann durchgemacht.
Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, bis ich das gelesen habe, dass die vorherigen Bullfrog-Spiele nicht so farbenfroh waren. Aber wenn du sie dann nochmal anguckst, dann stimmt es tatsächlich. Also selbst ein Populous 2 oder auch sowas wie das Flood, diese Amiga-Plattformer, haben sehr gedeckte Farben. Ich würde jetzt nicht sagen düster, das trifft auf Syndicate auf jeden Fall zu, aber doch zumindest gedeckt und vergleichsweise realistisch. Und im Vergleich dazu ist Theme Park geradezu bonbonbunt.
Ja, auch so ein poppender Stil, so ein plastikhafter Stil ein bisschen im Vergleich zu den Populous-Sachen und zu Powermonger.
Ja, genau. Also für Bullfrog war das nicht nur ein neues Genre, das sie sich da erarbeitet haben, sondern es war auch ein stilistischer, ein ästhetischer Bruch mit den vorherigen Programmen. Schon interessant. Sie hatten aber ja, das ist auch ganz interessant, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte, wie sie in Previews teilweise dokumentiert ist, anguckt. Sie hatten da ja auch verschiedene Iterationen. Zum Beispiel hatte das Spiel ursprünglich mal eine isometrische Ansicht. Also das sah mal aus wie Populous. Wenn man jetzt Populous oder Populous 2 vor Augen hat, diese gekippte Perspektive oder so wie Theme Hospital dann später auch wieder aussah, genauso war das ursprünglich auch mal und auch mit gedeckteren Farben tatsächlich. Da ist in der PC Gamer von 1993 war da eine Preview drin und da ist ein Screenshot, wie der Park Charakter aussah. Auch ganz gut, um ehrlich zu sein. Ja, mir hat das ganz gut gefallen. Aber davon haben sie sich dann nochmal deutlich abgewandt. Und da war auch die Icon-Leiste zum Beispiel noch auf der linken Seite und sowas. Oder die Edge, auch eine englische Zeitschrift, hat in ihrer 9. Ausgabe auch über Bullfrog berichtet und über Theme Park. Da ist das Interface auch noch auf der linken Seite. Das sind jetzt schon die richtigen Icons. Vor allen Dingen ist da aber auf einem Screenshot etwas zu sehen, was ja dann im finalen Spiel rausgefallen ist aus irgendwelchen Gründen. Nämlich ein Bild von einem Theme Park, wo ungefähr ein Viertel des Bildschirms gefüllt ist mit Steinmassen, also mit so Felshindernissen, die unbebaubar sind. Und das wird als Relikt auf der Weltkarte ja noch angezeigt. Da steht dann Terrain und da kann dann River stehen oder Trees oder Rocks oder sowas. Ich glaube, das hatten wir in der Hauptfolge schon erwähnt. Und es ist einfach nicht drin in der DOS-Version. Es war aber offensichtlich mal drin, wie dieser Screenshot beweist.
Ja, das hat mich ein bisschen gewundert. Warum ist denn das raus? Das hätte doch dem gut getan, habe ich immer gedacht. Also das ist ja jetzt sehr öd und leer, die Gegend, und muss ja nicht so viel machen. Ja, aber so ein bisschen was, wo du drumherum bauen musst oder was du vielleicht sogar freiräumen musst. Weiß ich nicht, hätte irgendwie gepasst ins Szenario, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Wir haben ja schon erwähnt im Hauptcast, dass das die Designer-Series ist. Theme Park als Auftakt und dann Theme Hospital als zweites. Also die Designer-Series hatte dann halt diese beiden Teile zunächst. Und dass sie das eigentlich noch weiterführen wollten mit anderen Teilen, wo es ein ähnliches Spielprinzip, ein Verwaltungswirtschaftsspielprinzip zum Tragen kommen sollte. Und dann war geplant Theme Resort, vielleicht sogar Theme Prison, dann Theme Ski Resort und Theme Airport. Kann ich mir alles super vorstellen, als Free-to-Pay-Spiele. Da sind sie nie zu gekommen. Theme Resort gab es wohl eine kurze Zeit als Prototypen in der Entwicklung. Dann haben sie es aber eingestellt und das Team wieder abgezogen und mit dem Team dann Theme Park World gemacht, also den zweiten Teil.
Ja, wir haben in der Hauptfolge eine ganze Weile lang darüber gesprochen, dass eines der großen Probleme von Theme Park die Intransparenz von der Spielmechanik ist. Also, dass man häufig nicht weiß, warum sich die Simulation so verhält, wie sie sich verhält, und wenn ich jetzt irgendwas verändere, wenn ich irgendwas entscheide, was für Auswirkungen das hat. Und ein Beispiel dafür, das wir jetzt da nicht mehr untergebracht haben, das aber relativ prominent ist, ist, ich nenne das mal das Ballonladenproblem. Denn wenn man sich so im Internet verfügbare Tipps und Guides und User-Empfehlungen und sowas zur Spielstrategie durchliest, dann taucht da ziemlich häufig die Empfehlung auf, dass man direkt hinter den Eingang des Parks einen Ballonladen platzieren soll. Und der Grund dafür ist auch relativ logisch, weil die frisch angekommenen Besucher, die dort reinströmen, die geben dann da gleich ihre ersten paar Mark aus, um sich so einen Ballon zu kaufen. Und die Ballons machen die etwas glücklicher, die Leute. Also die starten dann gleich glücklicher in ihren Parkbesuch. Und das klingt ja ganz naheliegend. Aber man findet genauso auch den gegenteiligen Rat. Man soll um Gottes Willen keinen Ballonladen direkt an den Eingang stellen, weil die Ballons, die heben zwar wirklich die Stimmung der Besucher, aber gleichzeitig senkt sich damit für eine Weile auch das Bedürfnis, was zu essen und zu trinken haben zu wollen. Und deswegen wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Leute an den entsprechenden Buden vorbeilaufen. Man soll also keinen Ballonladen dahinstellen, sondern Nahrungsmittelbuden und den Ballonladen irgendwo weiter hinten, weil die Leute werden auch dann glücklicher, wenn sie erstmal was zu essen und zu trinken bekommen. Und auch das klingt einleuchtend und vermutlich sind beide Strategien valide, vielleicht auch je nach der Spielsituation. Und an sich finde ich es auch ganz gut, dass das Spiel so unterschiedliche, aber logische Herangehensweisen erlaubt. Das wäre ja eigentlich eine Stärke. Aber das Ding ist, dass hier so konträre Meinungen existieren und du auch nicht mit Gewissheit sagen kannst, welche eigentlich die richtige ist, liegt halt auch wieder daran, dass man einfach nicht weiß, was diese Buden eigentlich machen. Das sind ja alles Vermutungen. Wie viel wird die Stimmung da gehoben? Was bedeutet das für die anderen Bedürfnisse der Besucher? Das sind ja alles Beobachtungsstudien, die hier letztendlich gemacht werden. Und deswegen sind diese Entscheidungen halt auch zu einem gewissen Grad willkürlich.
Ja, ist lustig, ne? Also Tipps durchlesen ist eine reine Freude, weil die Leute haben alle möglichen absurden Sachen rausgefunden und immer nur durchs Zugucken davon, wie sich die Simulation verhält und durch so rumprobieren. Logisch erschließen kann man sich dann doch nicht so viel. Naja. Dann hatten wir in der Folge kurz erwähnt, dass Demis Hassabis, also der Co-Designer, der für die künstliche Intelligenz zuständig gewesen ist, der so ein Wunderkind war.
Nee, der war nicht nur für die künstliche Intelligenz zuständig, der war der Mitprogrammierer von dem Spiel.
Und Mitprogrammierer, genau. Er kam halt rein in diese Rolle, zusammen mit Molyneux das zu machen, weil er schon an Populous 2 mitgearbeitet hatte. Und Molyneux hat ihn dann mitgenommen in sein nächstes Molyneux-Projekt. Der hat sich ja immer so von Projekt zu Projekt bewegt in der Firma und dann halt auch nichts anderes gemacht. Und wir hatten schon erwähnt, dass das ein Wunderkind ist und dass der bereits als 13-jähriger Schachmeister war. Und zu dem Zeitpunkt 1990, als ihm das gelungen ist, da war er der zweitbeste Schachspieler der Welt in seiner Altersgruppe, also unter 14. Tatsächlich war er nur Zweiter, weil es war noch jemand vor ihm. Und zwar waren das so zwei Ausnahmewunderkinder in einer Generation. Das gab es nicht so oft. Und zufällig zu der Zeit war die Ungarin Judit Polgár, keine Ahnung, wie die genau ausgesprochen wird, die beste Schachspielerin der Welt. Und die hat 1990 die U14-Weltmeisterschaft gewonnen. Und die war dann mit 15 Großmeisterin, zwei Jahre später. Und war der jüngste Mensch, der das bis dahin jemals geschafft hat, so früh Großmeister zu werden. Noch früher als Bobby Fischer, der ganz früher mal, dieser Amerikaner, der dann später wahnsinnig geworden ist. Wie die Schachleute, weißt du, so einfach zu schlau, werden einfach wahnsinnig. Der ja auch schon mal das große Wunderkind war. Ey, Schach, absurd.
Gleichzeitig irgendwie ärgerlich, dass du dann da so ein super Schachspieler bist und dann aber ausgerechnet diese Ausnahmespielerin in deiner Generation hast. Aber andererseits ja auch irgendwie eine Ehre, von ihr geschlagen zu werden, ne? Naja, ich glaube nicht, dass die beiden direkt gegeneinander gespielt haben. Das ist ja dann einfach auf Basis des Elo-Rankings, nehme ich an, ne?
Ja, ich glaube auch, genau.
Ja, naja. Nochmal zurück in den Kontext so der Spiele jener Ära, weil wir kurz angerissen hatten, dass das Theme Park das erste Spiel war, das ein Aufbauszenario in so einem Freizeitpark hatte. Und ich hatte erzählt, dass es ein Jahr vorher dieses Dino Park Tycoon gab, das so ein bisschen zumindest in die Richtung ging. Aber in diesem Jahr 1993 gab es auch noch ein anderes Spiel, das jetzt kein Aufbauspiel war, aber das zumindest ein Freizeitpark-Szenario hatte und das ich ganz interessant finde, nämlich ein Spiel namens Coaster. Und das war ein Achterbahndesigner. Ich glaube auch der erste Achterbahndesigner überhaupt, der stammte von einem amerikanischen Entwickler, Code2Go, und wurde aber über Walt Disney Software veröffentlicht. Und das ist so ein richtiger Baukasten. Das sieht aus wie so ein CAD-Programm, mit dem du dann deine Achterbahn in so einem 3D-Modus zusammenbauen kannst und dann kannst du die aber auch fahren. Das war das große Gimmick daran, dass du dich dann reinsetzen konntest und aus so einer relativ kruden 3D-Perspektive, aber immerhin gucken, wie diese Achterbahn funktioniert.
Wie geil ist das denn? Warum habe ich denn davon nicht schon mal gehört? Das ist ja wirklich total abgefahren. Aber wie geil, dass es dann den Dino Park Tycoon kurz vorher gibt, der genau diesen Teil nicht hat und aber das Coaster, wenn man die nur zusammenbringen würde, dann hätte man ja...
Tatsächlich, ja, das stimmt. Also solche Achterbahn-Design-Programme gab es später dann häufiger oder zumindest mehrere. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, das war tatsächlich das erste.
Lustig. Also es ist bestimmt ein großer Spaß. Also bestimmt kein großer Spaß gewesen, weil es bestimmt total schwierig zu bedienen war, 1993.
Weiß nicht, sieht nicht so kompliziert aus. Ich habe es nicht ausprobiert.
Ja, aber wenn man es gut hinkriegt, bestimmt ein super Spaß. Egal, wie rudimentär die Grafik ist. Also eine Achterbahn zu fahren, die man selber gebaut hat, ist, wie wir ja noch später festgestellt haben in der Serie, schon ein ziemlicher Spaß. Dann eine Sache, die du fälschlich behauptet hast. Du hast gesagt, es gibt keine Siegbedingungen im Theme Park.
Oh ja.
Und das stimmt auch für die jeweiligen Parks. Also ne, da kann man nichts mehr machen. Die sind nicht irgendwann fertig. Irgendwann hat man halt mal die Faxen dicke und dann verkauft man den Laden und dann geht man woanders hin. Aber das Spiel selber kann man gewinnen. Und zwar, wenn man an jedem der 24 Orte, die es da gibt, einen Park errichtet und den verkauft. Klar, man muss sie ja verkaufen, sonst kommt man ja nicht zum nächsten Park. Wenn man alle Grundstücke zusammen kaufen würde, dann ist man bei über 100 Millionen. Startpunkt England kostet nichts und danach gibt es ja billige und teure Parks, ne? Japan 20 Millionen alleine. Und wenn man dann alle 24 Parks gebaut hat und wieder verkauft hat, dann gibt es sogar ein Video extra, so ein Siegvideo, in dem so ein Glückwunschbanner am Flugzeug über den Park gezogen wird. Boah.
Das muss aber zu meiner Ehrenrettung und Verteidigung, muss ich sagen, dass sich das zwischen der Erstellung des Handbuchs und der Fertigstellung des Spiels noch geändert haben muss. Denn das Handbuch gibt dir ein Spielziel aus. Das gibt es einen eigenen Abschnitt da drin. Da heißt es Ziel des Spiels. Und da wird dir deine Aufgabe beschrieben. Und diese Aufgabe ist, in jeder der 6 Bewertungskategorien am Jahresende den ersten Platz zu erreichen. Also das sind so Sachen wie größter Reichtum, beste Sicherheit, höchste Zufriedenheit der Besucher und so weiter. Und das stimmt aber nicht. Wenn du das schaffst, da überall der Erste zu sein, führt das nicht zum Sieg. Auch ein bisschen logisch, weil du kannst das schon im ersten Jahr erreichen und da ist es auch am allerleichtesten. Ja, ja, gerade wenn du da einen neuen Park aufmachst, ein bisschen Startkapital, viel in die Forschung putterst und sowas, dann bist du deinen Konkurrenten da fast automatisch voraus. Also das beendet den Park nicht und führt nicht zum Sieg und diese Tatsache, dass du alle 24 Orte besiedeln musst und überall auf der Welt deine Freizeitparks bauen, das wird mit keinem Satz im Handbuch erwähnt. Das heißt, das müssen sie noch geändert haben.
Ob das jemals jemand geschafft hat?
Ja, das frage ich mich auch. Da musst du erst mal drauf kommen.
Erstmal musst du drauf kommen, dass du nicht nach, keine Ahnung, 23 Parks jetzt mal sagst, ey, es reicht jetzt mal. Also da muss man schon ein ziemlicher Completionist sein. Und dann ist es ja auch richtig ein riesen Zeitinvestment, bis du wirklich alle geschafft hast.
Ja.
Ey, boah. Und dann hat das Spiel dir das nicht mal gesagt. Ja? Du arbeitest ja dann nicht auf ein Ziel hin. Das heißt, du musst dir dann selber das Ziel gesetzt haben. Das machen ja manche Leute. Ne? Ich mache jetzt mal in jedem Ding so einen Park. Und dann hast du als Belohnung sogar noch ein Video gekriegt. Das ist dann natürlich ganz schön super. Genau, eine der Geschichtchen, die sich um das Spiel ranken, ist die Sinister Theme Park Geschichte. Und zwar ist es die Idee, dass es einen versteckten Modus gibt. Und wenn man den aktiviert, dann würden die Entertainer im Park durch Agenten aus dem Spiel Syndicate ersetzt, die dann lange Warteschlangen niedermähen. Und das klingt genau wie was Bullfrog einbauen würde. Finde ich ein völlig nachvollziehbarer Gedanke. Deswegen hält sich das auch so. Das wird auch heute noch immer mal wieder gern behauptet oder zitiert. Wenn auch viele Leute wissen, dass es nicht wahr ist, ist es zumindest eine liebgewonnene Legende, über die man immer gerne mal redet. Und die kommt aus einem Gag des englischen Magazins Amiga Power, die das in ihrer Ausgabe 43 erfunden hatte. Ich habe das nicht selber nochmal gelesen, nicht als Primärquelle. Ich weiß nicht, ob die das so dargestellt haben, als gäbe es das.
Ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe ewig versucht, da ein PDF davon zu finden, aber ich habe leider keins gefunden.
Ja, genau. Also es gibt Sekundärquellen, die darüber berichten, aber genau nachlesen kann man es jetzt nicht mehr, wenn man diese Zeitschrift nicht hat. Bullfrog hatte wohl zu der Zeit vor, eine Demo-Version zu machen mit Dinosauriern, die es dann aber nie gegeben hat. Und die Amiga Power hat dann den Gedanken weitergedacht. Naja, Dinosaurier, wie wäre es denn, wenn das da auch noch was Böses gäbe oder so. Und dann haben sie wohl als Gag sogar noch einen Cheat veröffentlicht, mit dem man den freischalten kann, aber logischerweise geht der nicht.
Ich fand das aber auch gar nicht so abwegig, weil die Tatsache, dass damals für die Cover-Disketten von Zeitschriften eigene Demo-Versionen erstellt wurden, das gab es ab und zu mal. Und vor allen Dingen gab es auch bei Bullfrog ab und zu mal. Und es gab es auch für Theme Park im Speziellen, auch wenn diese Jurassic Park-Version nie erschienen ist. Es gibt aber eine Version namens Xmas Theme Park, also Weihnachts-Theme Park. Und die war exklusiv auf der Cover-Diskette des Konkurrenzmagazins von Amiga Power, nämlich bei der CU Amiga, also auch so eine englische Zeitschrift. Und die hatten eben diese Weihnachtsdemo drauf und das ist eine Demo-Version von Theme Park, da kannst du halt eine Weile lang spielen und die wurde aber einigermaßen gründlich verändert, da ist also die ganze Landschaft schneebedeckt und die Seen sind zugefroren und statt Entertainer gibt's dann einen Weihnachtsmann und statt der normalen Dekoration gibt's Weihnachtsbäume und alle Angestellten haben so Weihnachtsmützen auf und statt den Ballons tragen die Besucher Weihnachtsmann-Ballons und es gibt sogar neue Sound-Sample, nämlich so ein Ho-Ho-Ho-Sound-Effekt, also es ist alles ein bisschen kurios, weil es hat ja eigentlich nichts mit dem Spiel mehr zu tun. Es gibt ja kein Weihnachtsszenario in Theme Park, aber nichtsdestotrotz, in der Demo ist es einigermaßen beeindruckend. Also würde man sich fast wünschen, dass in der Antarktis oder in Grönland oder in irgendwelchen Szenarien, wo das Sinn machen würde, dass sie da tatsächlich einen schneebedeckten Modus eingebaut hätten.
Ja, ne, das habe ich auch gedacht, das hätte das Spiel richtig bereichert, wenn sie es schon gemacht haben. Wenn sie schon für eine blöde Zeitschrift die ganzen Varianten der Häuser gemacht haben mit Schnee, warum denn das nicht noch ins Spiel bringen? Aber wahrscheinlich war das halt schon zu spät zu dem Zeitpunkt.
Ja, vermutlich, wenn sie erst hinterher gemacht haben, nach der Veröffentlichung, nehme ich auch an, ja.
Lass uns kurz zur PlayStation-Portierung kommen. Wir reden ja traditionell nicht so viel über die Ports, weil wir uns dem Thema PC-zentrisch annähern. Aber es gab ja massenhaft Portierungen, ganz früh sofort Konsolenportierungen, sogar aufs 3DO und andere Sachen. Ne? Amiga, zwei Versionen, eine unbrauchbare und eine okay. Immer nett, dass man nochmal eine unbrauchbare mitgemacht hat, weil für Leute, die vielleicht einen unbrauchbaren Computer haben, da passt das vielleicht. Und in den meisten Portierungen ist es ungefähr gleich. Manchmal wurde was weggelassen. Ne? Das haben wir ja erwähnt, glaube ich, in der Mega Drive und SNES-Version gab es halt den Business-Modus so nicht. Und die PlayStation-Version, die das englische Studio Chrysalis gemacht hat, die hat was hinzugefügt, was keine andere Version hat. Nämlich einen Modus, in dem man in der Ego-Perspektive in 3D durch den Park laufen kann. Was reichlich abstrus ist. Also erstmal, Mann, 95 in dem Spiel, ja, obwohl so ein richtiger 3D-Modus ja später erst eingeführt wird in Theme Park World dann, also 4 Jahre später. Aber es gibt diese Häuser natürlich gar nicht in 3D. Das sind ja keine 3D-Modelle, ja, das sind ja im Spiel 2D-Modelle. Und dann haben die aber auch nicht in 3D nachgebaut. Das wäre ja absurd, ja, für so einen sinnlosen Modus dann halt noch total viel Geld auszugeben, um die Häuser nachzubauen. Sie benutzen die 2D-Grafiken und setzen dich in so eine tiefe Position.
Nein, nein, die haben diese Modelle nur für diesen Modus gebaut, sinnloserweise.
Das sind richtig 3D-Modelle. Ich dachte, die hätten sie nur so gedreht. Aber wie bekloppt sind die denn?
Ja.
Nein, das kann man doch nicht machen. Das müssen wir jetzt nicht rausschneiden. Das kann man jetzt so lassen. Meine Verblüffung kann man da ruhig spüren, ja? Dass sie da wirklich, das ist doch, da Das ist doch totaler Irrsinn. Ich dachte, die hätten sie irgendwie mit einem technischen Verfahren so verwenden können.
Nein, nein, die haben richtige, auch einigermaßen detaillierte für PlayStation-Verhältnisse 3D-Modelle von jedem einzelnen Gebäude gebaut, von den Attraktionen, von den Shops, von den Dekorationen. Da kann es sein, dass es 2D-Sprites sind, aber auch nicht bei allen. Manche von den Bäumen sind, glaube ich, auch 3D-Modelle. Nur damit du da dann rumlaufen kannst in diesem 3D-Modus.
Da kannst du ja nichts machen. Also das bringt dir auch keine Erkenntnis oder so. Du siehst da keine Personen, das wäre nur wirklich zu viel gewesen.
Genau, es ist leer, es ist einfach nur leer.
Ja, das ist einfach ein leerer Park. Du siehst auch nicht so richtig weit, weil das ja PlayStation ist. Da beginnt halt relativ bald, so nach 20 Metern gefühlt, beginnt der Nebel. Und das hat einfach gar keinen Sinn. Ja, da sind dann richtig Ressourcen reingeflossen in so einen sinnlosen Gag, wahrscheinlich für einen Packshot.
Ja, und halt für diese Fantasieerfüllung, weil, wenn wir mal ehrlich sind, auf Fantasieebene ist das schon geil. Du baust dir deinen individuellen Park und dann kannst du da durchmarschieren. Und gut, jetzt ist es halt der Technik geschuldet, dass da nichts los ist. Wäre natürlich hammermäßig, wenn du da dann noch die ganzen Besucher sehen würdest, so aus der Ego-Perspektive und wie reagieren die und dann kotzen sie dir vor die Füße und sowas. Aber das war halt alles nicht drin. Deswegen ist das so sinnlos. Nicht unbedingt, weil diese Idee doof wäre, da in 3D durchzulaufen, sondern weil durch eine Miniaturwelt, die einfach tot ist, durchzulaufen, halt einfach nur die Hälfte von dieser Fantasie ist. Aber nichtsdestotrotz. Also es hat natürlich schon einen tollen Schauwert.
Ja, aber das machst du dann halt ein halbes Mal und dann lässt es sein. Machst das nie wieder.
Ja, vielleicht. Aber du hast halt diesen doppelten Aha-Effekt, wenn du es das erste Mal spielst, dir überhaupt einmal die ganzen Gebäude freizuschalten, die Attraktionen und sie im 2D-Modus zu sehen und zu gucken, wie sie funktionieren und dann nochmal reinzuspringen und sie in 3D auch nochmal anzuschauen.
Ja.
Ist ja nicht die einzige PlayStation-Version, kurioserweise, sondern da gab es dann nochmal eine zweite, diese ursprüngliche PS1-Version, die erschien 95, also da, wo die meisten Ports erschienen sind, ein Jahr nach dem Erscheinen des Originalspiels. Und dann gab es 4 Jahre später, 1999, aber nochmal eine, und zwar nur in Japan, unter dem Namen Shin Theme Park. Shin bedeutet neu. Wir haben ja schon erzählt, dass das Spiel so auch mit einem halben Auge auf den japanischen Markt designt wurde und da auch super erfolgreich war. Also nichts könnte ein besserer Beleg dafür sein, als dass da nochmal ein eigenes Remake entsteht für die PlayStation, wiederum nur für Japan. Und diese Version ist aber jetzt nicht mehr originalgetreu, sondern die ist überarbeitet. Und zwar sowohl grafisch, da sind die ganzen Grafiken an den japanischen Geschmack angepasst, also die Besucher so ein bisschen jünger und süßer und um den Park stehen so blühende Kirschbäume und sowas. Aber auch die Attraktionen sind visuell überarbeitet und die sehen viel besser aus, finde ich, als die an der Originalversion. Und es gibt auch neue Attraktionen, so eine Spanenbootfahrt zum Beispiel auf einem See und sogar Spielmechaniken wurden verändert. Zum Beispiel, Gunnar, gibt es in der Version Mülleimer. Ja, die größte Erfindung der Freizeitparkgeschichte. Also insgesamt würde ich sagen, dass diese späte Version und leider auch nur auf Japanisch verfügbare Versionen vermutlich die am besten funktionierende des ganzen Spiels ist. Vielleicht auch deswegen, weil die nicht mehr von Bullfrog stammt, sondern vom japanischen Studio Tose, das das umgesetzt hat im Auftrag von EA.
Aber abgefahren. Es gibt ja nicht so viele Fälle, wo dann nochmal ein länderspezifisches Remake kommt, 4 Jahre nach Release. 4 Jahre nach Release ist ja auch echt ein komischer Zeitpunkt.
Ja.
Ein Jahr später, okay, dann hat man eingesehen, dass es scheiße war und hat es nochmal gemacht. 15 Jahre später, ja klar, die Nostalgie, man macht's nochmal, aber 4 Jahre später ist echt ganz komisch.
Ich kann ja auch nicht sagen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, das Spiel, aber schon interessant, dass es nochmal erstellt wurde.
Wenn man die englische Version des Spiels spielt, und das ist auch die, die man auf GOG, Good Old Games, GOG momentan kaufen kann, also die, die momentan gut erreichbar ist einfach, wenn man das Spiel nochmal spielen will, dann ist die eins der wenigen Spiele, die einen Sponsor im Spiel haben oder eine Werbung. Und zwar ist im Startbildschirm wird das Logo von der Midland Bank, Live Cash Midland, das ist ein Produkt von der Midland Bank, nehme ich an, wird da gezeigt mit einem Logo und so und unter dem Logo von Bullfrog steht Copyright by Bullfrog Productions in Association with und dann kommt der Name der Bank. Also richtig ein Endorsement und ein richtiges Sponsoring, haben sie wohl Geld für gekriegt und das Logo kommt auch noch im Anfang des Intros vor. Dazu wird dann kurz der Satz eingespielt, The Listening Bank.
The Listening Bank.
Das ist Product Placement und das kommt doch sogar noch später im Spiel, wenn du Kredit kriegst, steht das doch auch noch mal irgendwo, dass der von Midland ist.
Wenn du deinen Kontoauszug anschaust im Spiel, also die Ausgaben, da ist dann auch noch mal das Logo als so ein Wasserzeichen auf dem Papier.
Genau, also es ist irgendwie ganz adäquat integriert, finde ich. Es wird aber nirgendwo erklärt, dass das jetzt hier ein Sponsoring ist. Das kann man höchstens ahnen aus dem Wort in association with. Also es steht nicht Werbung dran oder so, es ist ein bisschen komisch. Das Handbuch erklärt das auch nicht. Und es ist auch nicht so ganz klar, wenn du diese Bank nicht kennst oder dieses Live Cash, für das sie da werben, also vielleicht war das ein Konto oder irgendwas, ja, oder eine Karte, dann versteht man das gar nicht so richtig. Dann ist das einfach jetzt nur, okay, steht Deutsche Bank, naja, mei. Also ist ein bisschen komisch. Also offenkundig soll diese Fantasie dazu sein, dass der Spieler Kunde bei dieser Bank ist und dass das Geschäftskonto des Parks auch dabei läuft. Aber das ist halt eine englische Bank und deswegen kennt das halt in den anderen Versionen niemand.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nur in der englischen drin ist. Oder anders gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den anderen Versionen auch drin ist, dass es in der deutschen Version genauso ist. Und dass da auch im Intro dieses The Listening Bank am Anfang kommt, was du ja überhaupt nicht verstehst, wenn du diesen Slogan nicht kennst, diesen Werbeslogan nicht kennst von dieser Midland Bank.
Ja, keine Ahnung, ob das in der anderen Version noch drin war. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die so ländergetreue Versionen gemacht haben. Das hat man doch damals nicht gemacht.
Ich bin mir einigermaßen sicher, dass das Intro, was ja einfach nur ein Videofile ist, ein vorgefertigtes, dass das in allen Versionen gleich ist.
Ja.
Also inklusive dieser kurzen Werbeeinblendung in diesem TV-Bildschirm, der jetzt wirklich winzig ist, aber nichtsdestotrotz.
Naja, in England waren die eine große Nummer und vielleicht hat es da für sie auch funktioniert, sich dann mit diesem Spiel gemein zu machen, aber halt außerhalb nicht. Und die waren in den 90ern eine der größten englischen Banken. Aber als 94 das Spiel erschien, da war sie schon nur noch eine Tochter einer größeren Bank, der HSBC. Und dann 5 Jahre später wurde dann sogar noch der Name Midland Bank aufgegeben und dann ging sie komplett in der größeren Bank auf. Also hat es auch nicht gerettet jetzt. Jetzt existiert diese Bank nur noch in diesem Spiel und nicht mehr in real.
Ja, aber wenn irgendeiner von euch, der das jetzt hört, in England mal wieder unterwegs ist und an so einer HSBC-Filiale vorbeiläuft, dann könnt ihr euch denken, ach guck, das war mal eine Filiale von der Midland Bank und die kenne ich aus Theme Park.
Das für eine absurde Fantasie. Möglicherweise war es auch einfach eine der anderen Banken, die HSBC gekauft hat.
Ja, vielleicht, da wollen wir jetzt nicht spitzfindig sein. Ja. Naja, doch mal zurück zur Spielmechanik, weil wir ja kurz erwähnt hatten, dass wenn man die Fahrgeschäfte zu wild einstellt, vor allen Dingen die Achterbahnen, dass die Insassen dann schon mal in hohem Bogen durch die Landschaft fliegen können. Die kommen da aber nicht zu Schaden dadurch, sondern die landen dann halt einfach irgendwo in der Nähe im Park. Und das ist ziemlich lästig, um ehrlich zu sein. Denn einerseits wandern die dann abseits der Wege herum und da finden sie selten von allein zurück. Du musst sie dann also buxieren, indem du da Wege hinbaust oder sogar Sachen abreißt, wenn sie durch eine Hecke nicht durchkommen oder sowas. Und zum anderen sinkt durch jeden Fahrgast, der so verunglückt, die Sicherheitswertung. Wir hatten ja gerade gesagt, ne, am Jahresende gibt's ja immer diese Bewertung. Und für diese Wertung ist es nicht so doll, wenn die Leute da durch die Gegend fliegen. Da gibt's aber ein probates Mittel, um das zu vermeiden, beide von diesen Problemen, ohne dass du deine Bahnen etwas runterdrehen müsstest in ihrer Geschwindigkeit. Zwar kannst du angeblich, ich habe das jetzt nicht getestet, aber ich gebe das jetzt hier so weiter, weil es mir ziemlich einleuchtend erscheint, um deine Bahn, also um so eine Achterbahn herum zum Beispiel, lauter Wasser anlegen, ne? Also einen See bauen, weil dann fallen die Leute da rein und ertrinken einfach. Und das löst das Problem der herumspazierenden Gäste und es wird auch nicht negativ auf die Sicherheitswertung angerechnet. Das heißt, du hast das elegant aus der Welt geschafft, das Problem.
Ey, wie abgefahren, dass es da eine Ertrinkenregel gibt für diese Figuren, wenn das so ist. Weil das muss man ja auch vorsehen und einprogrammieren. Es gibt ja sonst gar keinen Weg, wie die ertrinken können.
Ja, vielleicht sind sie dann auch einfach weg. Na, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht ausprobiert.
Ah, okay, ja, vielleicht verschwinden sie einfach da drin.
Mit Vorsicht zu genießen. Aber ich fand das so schön, die Geschichte. Und ich würde es dem Spiel zutrauen, weil es ja diese schwarzhumorige Komponente hat.
Ja, genau, das passt da ganz gut zu, genau. Wir hatten erwähnt, dass die neuen Parks am Anfang geschlossen sind und mit der O-Taste für Open geöffnet werden müssen, damit die Besucher überhaupt reinkommen, was mich am Anfang ohne Handbuchstudium 10 Minuten gekostet hat, bis ich das gecheckt habe. Und das Ganze funktioniert aber auch andersrum, das hatten wir nicht erwähnt. Wenn man nochmal O drückt, dann kann man den Park auch wieder schließen. Und die Leute, die schon drin sind, die gehen dann sehr vernünftig raus. Und das ist dann schon ganz schön schön, so wenn man halt wirklich so 50, 60, 70 bis 100 Leute im Park hat und dann sieht man, wie die sich da schön rausgehen, der Park wieder ordentlich wird, kriegt man so ein gutes Gefühl, jetzt mache ich erstmal richtig sauber hier, ja vielleicht, ja. Diese ganzen Leute sind weg, ach, jetzt erstmal hier Ruhe und dann wird der Park so langsam still und friedlich. Das kann auch spielerisch sinnvoll sein als allerletzte Chance, wenn man nämlich einen Besucher nicht findet, der irgendwo festhakt, dann kann man alle anderen wegschicken und dann kann man den besser suchen und dann findet man vielleicht noch den einen letzten, den man nicht gefunden hat. Außerdem sieht man dann natürlich, wenn man es wieder aufmacht, die Leute sind ja dann noch da. Und wenn die dann wieder reingehen, dann sieht man ganz gut, wie die Simulation die Leute verteilt und wie effizient das Wegesystem ist und so. Kann man sogar noch so ein bisschen mit experimentieren.
Das finde ich auch wieder immer sehr schön, beides, wenn sie rausströmen, wenn sie reinströmen. Eine Sache, die nochmal erwähnt werden muss, weil sie so haarsträubend ist, ist die Tatsache, dass, obwohl das Spiel so dermaßen verbuggt ist, wir haben ja über die ganzen gravierenden Bugs, die Probleme des Spiels erzählt, wie die KI versagt bei den Aushilfen, die im Viereck laufen, die in Ecken feststecken. Du hast gerade nochmal gesagt, die Besucher, die feststecken können, die Maussteuerung, die so fehleranfällig ist. Es ist ja nun echt vieles im Argen bei dem Spiel. Und wir haben auch erzählt, dass Theme Park aber super erfolgreich war. Ne? Die ganzen Portierungen, Millionen von verkauften Exemplaren und so weiter. Und es kam ja auch nicht von irgendeinem Gradler-Studio, sondern von zwei sehr renommierten Firmen. Ne? Bullfrog, die sich vorher schon Namen gemacht hatten mit Populous, Syndicate und so weiter. Und EA, damals ja schon eine große Firma. Also in dieser ganzen Gemengelage sollte man meinen, dass all diese Dinge in Kombination dafür sorgen, dass das Spiel schleunigst gepatcht wird. Aber die eine Sache, die es für Theme Park nicht gibt und niemals gegeben hat, ist ein Patch. Diese ganzen Probleme des Spiels wurden nie behoben. Und das ist so unterm Strich für mich sogar eigentlich das Unverständlichste an diesem ganzen Ding, weil ich nicht begreifen kann, warum das Bullfrog und Electronic Arts so gleichgültig war.
Ja, also die müssen ja massenhaft Geld damit verdient haben, wenn die Zahlen nur ansatzweise stimmen. Und dann hatten sie ja noch vor, weiter zu portieren. Es gab ja viele Versionen. Und zu der Zeit, wenn man halt die SNES-Version rausbringt, eine nicht bugfreie PC-Version im Markt hat, ist ja mal eigentlich nicht gut für den Ruf.
Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass wir hier in der Zeit wären, wo Patches gar nicht üblich oder nicht möglich waren. Die gab es durchaus schon. Und auch wenn das Internet jetzt noch nicht so gang und gäbe war, aber es gab, wir haben schon erwähnt, ne, Zeitschriften, Coverdiscs, es gab auch schon Bulletin Boards. Zum Teil wurden dann halt einfach die Disketten vom Support verschickt, wenn die Leute dort angerufen haben. Also das wäre durchaus möglich gewesen. Aber Electronic Arts und Bullfrog haben es nicht getan.
Ja, sehr komisch.
Allerhöchstens kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie eine interne Kosten-Nutzen-Abwägung stattgefunden hat und das Spiel grundsätzlich einfach so spaghetti-codig und kaputt ist, dass es enormen Aufwand bedeutet hätte, diese ganzen Sachen gerade zu biegen, dass sie dann halt gesagt haben, wir lassen's. Ich weiß es nicht.
Das kann schon sein. Sie haben es ja immerhin portieren können. Das heißt ja, eigentlich muss es in dem Zustand gewesen sein, dass man zumindest Teile des Codes wiederverwenden kann, weil man wird ja wahrscheinlich nicht die Konsolenversion komplett neu gemacht haben. Hm. Und die sind ja auch sehr ähnlich dann. Ja, also keine Ahnung, woran das liegt. Wissen wir nicht, werden wir nicht erfahren, es sei denn, wir verhaften Molyneux auf der Straße und peitschen ihn aus.
Vielleicht machen wir das einfach.
Das machen wir vielleicht nochmal, genau. Wenn wir das nächste Mal unterwegs sind in England und an einer Midland Bank vorbeigehen. Eine Sache, die wir ganz kurz im Cast angerissen haben, aber dann sofort wieder abgebrochen haben, ist die Mobile-Version, die EA 2011 angekündigt hat.
Ja, da müssen wir natürlich jetzt noch drüber sprechen, ja.
Müssen wir noch kurz drüber sprechen, genau. Das ist ja ein klassisches Phänomen, dass sich große Spielefirmen, die als Zielgruppe Core-Gamer haben, dass die sagen, hey, euer Lieblingsspiel kommt, neuer Teil. Auf Mobile. Free to play. So. Ist ja auch eine Strategie, die erst noch vor kurzem Blizzard mit großem Erfolg angewandt hat bei dem neuen Diablo. Und das ist dann rausgekommen, 2011, im Dezember. Und dann war es auch einfach kein Theme Park im klassischen Sinne, sondern so eine Art Farmville-Spiel, wo man halt so Gebäude baut, was nichts mit dieser Parksimulation im klassischen Sinne zu tun hat. Also es war eigentlich so ein klassisches Casual-Free-to-Play-Spielchen, wie es das zu der Zeit oft gab und auch heute noch. Und dann ist die Presse steil gegangen und die Fans sind steil gegangen und Kotaku schrieb, Theme Park is back and it's ready to fuck you over. Aber wenn man ganz genau hinschaut, soweit man das kann, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Sie haben das Spiel dann ein Jahr später noch auf Android nachgereicht. Entweder einfach nur, weil sie da schon irgendwelche bestehenden Verträge hatten, aber vielleicht auch, weil sie sich versprochen haben, dass es nicht so schlecht läuft. Und sie haben die Version weiterentwickelt. Also bis 2015 gab es noch Updates. Und sie haben sie dann noch 3 Jahre danach noch im Store gelassen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt in der Szene mit Mobile Games, dann werden die nicht so lange unterstützt. Das sind ja Spiele, die nicht einfach irgendwie fertig sind, sondern die stark gepflegt werden über die Zeit, die neuen Content kriegen und wo auch öfter mal Sachen dran gemacht werden müssen. Gerade beim Mobile, ja, kommt jedes Jahr eine neue Phone-Auflösung und dann muss man das Spiel anpassen. Und wenn man sich diese Mühe noch gemacht hat, muss das profitabel gewesen sein. Im Haus wie EA wird nichts angefasst, was nicht profitabel ist. Also das kann nicht so schlimm gewesen sein. Das war 7 Jahre im Store und ich sag mal so, es gibt ein paar Spiele, an denen ich mitgearbeitet habe, die haben nicht länger als 3 Jahre am Store überlebt. Also das ist schon was. Und vielleicht war das tatsächlich für sie, trotz dem Ärger der Core-Fans, bei den Casual-Spielern sehr erfolgreich. Und vielleicht erklärt das auch, warum sie den gleichen Quatsch nochmal gemacht haben mit Ultima Forever. Haben wir nicht vergessen. Und mit Dungeon Keeper Mobile, wo sie den super fetten Shitstorm eingefangen haben. Meine Herren, ey.
Ja, ist traurig. Also als Theme Park Fan und Core Gamer wünscht man sich natürlich, dass diese Spiele sofort scheitern, sie implodieren und zu einem qualmenden Haufen werden, dass die Firmen dann mit Asche auf dem Haupt und Reue herumlaufen und sagen, eieiei, das haben wir verbaselt. Aber zumindest bei Theme Park scheint es nicht der Fall gewesen zu sein. Nun ja, jetzt kann man es nicht mehr spielen. Inzwischen gibt's das nicht mehr. Also können wir es auch vergessen. Und damit wären wir auch fast am Ende von dieser Trivia-Folge. Aber die allerwichtigste von unseren kleinen Anekdoten haben wir zum Schluss noch. Wie konnten wir das vergessen, Gunnar? Wir haben ja eine ganz intensive persönliche Beziehung zu Theme Park, weil die GameStar Erstausgabe, die 1097, die hatte eine Vollversion drauf. Und diese allererste GameStar Vollversion, die war natürlich Theme Park. Da stand auf der CD auch noch schön drauf, Bullfrogs Strategie Knüller. Da haben wir jetzt zwar noch nicht gearbeitet bei der GameStar, aber nichtsdestotrotz. Also das ist ja quasi ein Home Run für uns.
Ja, das stimmt. Und die GameStar hat sie auch noch ein bisschen gewürdigt. Ne? In der 1299 haben wir diese Liste gemacht, die 100 wichtigsten Spiele der 90er, und da hat sie es immerhin auf Platz 82 geschafft. Also die GameStar hat immer treu dazu gestanden.
Ja, das war auch sehr clever von uns, diese Liste die wichtigsten Spiele zu nennen und nicht unbedingt die besten.
Ja, viel besser. Ne? Ja. Gab es trotzdem Ärger für von einigen Fans. Aber ne, ist ja immer so bei Listen. Deswegen macht man die ja, glaube ich.
Ja, okay. Damit sind wir durch. Oder hast du noch was?
Nee, das war's jetzt.
Sehr gut. Dann haben wir alles jetzt euch übergeben, was wir an Wissen zur Theme Park haben in der Hauptfolge und in der Trivia. Wir sind aber natürlich wie immer dankbar für Ergänzungen, falls wir noch irgendwas vergessen oder übersehen haben. Gerne auch Korrekturen oder einfach eure eigenen Erlebnisse und Geschichten mit Theme Park. Teilt sie mit uns auf Patreon oder bei uns auf der Webseite.
Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. We'll be right back.